Ja, herzlich willkommen zum sechsten Teil meiner Deutschland-Erwacht-Serie, in der wir gemeinsam die Höhen, Tiefen und zahlreichen Geheimnisse in der Geschichte unseres Volkes erkunden und dabei die Frage stellen, wie wir zu dem Punkt gelangt sind, an dem wir heute stehen. In den Teilen 1 bis 5 haben wir unsere Entwicklung von den ursprünglichen Germanenstämmen in Zentraleuropa, die sich über 500 Jahre hinweg einen erbitterten Kampf mit dem römischen Imperium lieferten und diesen entgegen aller Umstände gewannen, bis hin zum Ersten Weltkrieg angesehen, in den das einst überaus starke deutsche Kaiserreich hineingezogen wurde, um zu verhindern, dass sie den Briten den Weltmachtstatus ablaufen, was spätestens in den 20er Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert wäre. Doch Großbritannien schaffte es, ein Bündnis mit Russland und Frankreich auszuhandeln, womit das Deutsche Reich im Kriegsfall von beiden Seiten angegriffen werden würde, wozu es schließlich im Jahr 1914 auch kam, als über das Attentat von Sarajevo das Streichholz ins Pulverfass geworfen wurde. Doch man hatte die nach preußischem Vorbild ausgebildete deutsche Armee unterschätzt, die sich sehr hartnäckig auf den Beinen hielt, obwohl sie an zwei verschiedenen Fronten kämpfen musste. Letztendlich war es der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, der über die gezielte Versenkung des Passagierschiffes Lusitania gerechtfertigt werden konnte, der das Pendel in Richtung der alliierten Mächte ausschlagen ließ. Dazu titelt sogar das Forbes Magazine: Die Versenkung der RMS Lusitania, wie Amerika über ein Jahrhundert hinweg immer wieder in den Krieg hineingelogen wurde. In den USA ist längst bekannt, dass der Eintritt in den Ersten Weltkrieg durch ein False-Flag-Manöver bewerkstelligt wurde, was auch durchaus Sinn ergibt, da die USA am meisten vom Ausgang des Krieges profitieren konnten. Mit dem deutlich geschwächten British Empire und dem am Boden liegenden Deutschen Reich war nun der Weg frei für ihren Aufstieg zur neuen Weltmacht und der Einführung des US-Dollars als Weltreservewährung, wofür man in weiser Voraussicht bereits 1913, ein halbes Jahr vor dem Ausbruch des Weltkrieges, die neue Zentralbank Federal Reserve geschaffen hatte. Der Erste Weltkrieg endete schließlich am 11. November 1918 mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens zwischen dem französischen und deutschen Kommandeur der Streitkräfte, womit sich das Deutsche Reich ergeben hat, was nicht endgültiger militärischer Unterlegenheit, sondern vielmehr einem inneren Umsturz geschuldet war. Denn bereits einen Monat vor der Unterzeichnung des Abkommens war ausgehend von Wilhelmshaven und Kiel eine Meuterei der Marinesoldaten ausgebrochen, die sich weigerten, den Krieg fortzusetzen, was sich mit linkssozialistischen Bestrebungen in der Bevölkerung vermischte und schließlich zu einer größeren Aufruhr in Berlin führte. Am 9. November 1918 verkündete der damalige Reichskanzler Max von Baden die Abdankung des Kaisers Wilhelm II., ohne allerdings von diesem dazu autorisiert worden zu sein. Der Kaiser musste daraufhin unter entwürdigenden Umständen in die Niederlande fliehen, wo er den Rest seines Lebens im politischen Exil verbringen würde. Erst am 28. November 1918 unterzeichnete Wilhelm eine offizielle Abdankungsurkunde, in der er auf die Kaiserwürde verzichtete, wobei in einigen Kreisen angezweifelt wird, ob das tatsächlich seine Unterschrift ist, da der zu diesem Zeitpunkt im Exil lebende Kaiser nichts mehr zu befürchten hatte, falls er solch eine Urkunde nicht unterzeichnet und er sich so eine Tür für die Rückkehr offen gelassen hätte. Das durch die Abdankung des Kaisers entstehende Machtvakuum wurde von den sozialdemokratischen Kräften ausgefüllt, die die parlamentarische Monarchie beenden und eine Republik errichten wollten. Deswegen waren sie auch mit der frühzeitigen Aufgabe des Krieges einverstanden, da sie Frieden brauchten, um das System umzugestalten. Dies führte später zur Dolchstoßlegende in den Rängen des Militärs, das sich von den Sozialdemokraten in der Hauptstadt verraten fühlte, da aus ihrer Sicht all die Opfer, die die Soldaten aufgebracht hatten und der Fortschritt, den sie erzielen konnten, zugunsten eines politischen Umsturzes aufgegeben wurde. Nun, am 9. November 1918, zwei Tage vor dem Waffenstillstand, hatte der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Republik Deutschland ausgerufen, die später als Weimarer Republik bezeichnet werden würde, da die Nationalversammlung in Weimar tagte und dort eine demokratische Verfassung ausarbeitete. Nun, aufgrund der Kriegsmüdigkeit, sozialer und demokratischer Versprechungen und der allgemeinen Revolutionsstimmung waren es die linken Parteien, die die ersten Jahre der Weimarer Republik dominieren würden. Bei der ersten Wahl am 19. Januar 1919 konnten die sozialdemokratischen Parteien SPD und USPD mehr als 45% der Stimmen auf sich vereinen, womit klar war, welche Seite innerhalb der Republik den Ton angeben würde. Leider stellte sich das Linksbündnis als nicht sonderlich vorteilhaft bei der Aushandlung des Friedensvertrages heraus, denn mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrages am 28. Juni 1919 besiegelte die Regierung das Schicksal Deutschlands und somit des gesamten Kontinents im 20. Jahrhundert und darüber hinaus. Deutschland wurde mit dem Vertrag deutlich härter bestraft als Österreich-Ungarn, das Königreich Bulgarien und das Osmanische Reich, die an seiner Seite gegen die Alliierten gekämpft hatten, was vermutlich damit zusammenhängt, dass das Deutsche Reich das Potenzial hatte, zur Weltmacht aufzusteigen, weshalb die Briten, Franzosen, Amerikaner und Russen dieser Möglichkeit langfristig einen Riegel vorschieben wollten. Die erste Maßnahme waren die Gebietsverluste, Die Provinzen Elsass und Lothringen gingen an Frankreich, das Saarland wurde unter die Verwaltung des Völkerbundes gestellt, Westpreußen wurde an Polen abgetreten und das Memelland wurde Litauen zugeschrieben. Dabei ist wichtig, dass bereits im November 1918 nach Unterzeichnung des Waffenstillstandes die Republik Polen gegründet wurde, die nun auch große Teile des ehemaligen Deutschen Reiches beinhaltete. Zuvor hatte es kein Polen gegeben, da das Gebiet bereits im 18. Jahrhundert vollständig unter dem Königreich Preußen, der österreichischen Habsburger Monarchie und dem russischen Zarenreich aufgeteilt wurde. Die Polen waren also nach langer Zeit wieder unabhängig und kontrollierten nun Teilgebiete ihrer ehemaligen Besatzer, von denen sie oftmals unterdrückt und drangsaliert wurden. Das ist ein sehr wichtiger Fakt für das weitere Verständnis der Geschehnisse. Nun, neben den Gebietsverlusten gab es zahlreiche weitere Bedingungen des Versailler Vertrages. So wurde das gesamte Rheinland zur entmilitarisierten Zone erklärt und zum Teil von alliierten Soldaten besetzt, die deutsche Armee wurde auf 100.000 Mann beschränkt, die Marine stark verkleinert und die Luftwaffe vollständig abgeschafft. Zudem musste Deutschland die Alleinschuld für den Kriegsausbruch anerkennen, was nicht den Tatsachen entspricht, und deshalb gewaltige Reparationen an die Siegermächte leisten. Neben der Zahlung von insgesamt 132 Milliarden Goldmark über einen längeren Zeitraum ließ die neue Regierung auch die Ausbeutung der deutschen Rohstoffe wie Kohle zu, was die Wirtschaft innerhalb kürzester Zeit in Schieflage brachte. Bereits Ende 1922 war Deutschland nicht mehr in der Lage, die geforderten Gelder und Rohstoffe zu liefern, weshalb französische und belgische Truppen am 11. Januar 1923 das Ruhrgebiet besetzten, mit der Begründung, so die Lieferung ausstehender Reparationen sicherstellen zu wollen. Doch das löste einen gewaltigen Aufschrei innerhalb der unterdrückten deutschen Bevölkerung aus, was der damalige Reichskanzler Wilhelm Kuno nicht ignorieren konnte, weshalb er sich entschied, den passiven Widerstand im Ruhrgebiet zu fördern, indem man den streikenden Arbeitern weiterhin ihr Gehalt zahlte und so dafür sorgte, dass die Franzosen trotz der Besetzung ihre Rohstoffe nicht erhalten. Doch das hatte einen katastrophalen Effekt für die ohnehin enorm angeschlagene Währung Deutschlands. Dazu muss man wissen, dass bereits kurz nach der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 eine einheitliche, durch Gold gedeckte Währung eingeführt wurde. Eine Goldmark entsprach laut dem Münzgesetz von 1873 exakt 0,35 Gramm Feingold, was heute umgerechnet etwa 21 Euro wären. Zahlreiche Beispiele der Geschichte zeigen, dass eine stabile gedeckte Währung immer zu einem Wirtschaftsaufschwung führt, was, wie vorhin erwähnt, auch in ganz besonderem Maße auf das Deutsche Kaiserreich zutraf. Doch bereits während dem Ersten Weltkrieg musste die Golddeckung schrittweise aufgegeben werden, um die immensen Kriegskosten finanzieren zu können. Tatsächliche Goldmünzen wurden durch Papierscheine ersetzt, die zwar angeblich noch von der Reichsbank durch Goldbestände gedeckt waren, wobei das aber ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr möglich war. Aus der einst starken Goldmark wurde die immer wertlosere Papiermark, und die damalige, übrigens private Zentralbank, die Deutsche Reichsbank, konnte immer mehr nicht gedecktes Geld zuzüglich Zinsen an die Regierung verleihen. Ein halbes Jahr vor der großen Krise hatte der Reichstag dem Autonomiegesetz zugestimmt, mit dem die Zentralbank nicht länger dem Kanzler unterstellt war, sondern von einem unabhängigen Gremium geleitet wurde, das zur Hälfte mit Vertretern aus den alliierten Staaten besetzt war. Als die Regierung dann Unmengen neuen Geldes ins System spülen ließ, um den Streik im Ruhrgebiet zu finanzieren, war die Hyperinflation bereits vorprogrammiert. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Papiermark wurde vollständig erodiert, was deren Kaufkraft implodieren ließ, weshalb die Regierung weiteres Geld drucken lassen musste, um all die Gläubiger zu bedienen und die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ein Teufelskreis, der uns schließlich diese Bilder bescherte. Kinder, die mit dutzenden wertlosen Geldbündeln spielen und Männer, die ihren Lohn in Schubkarren abholen mussten. Eine deutliche Warnung auch für die heutige Zeit, was passiert, wenn die Geldmenge unkontrolliert ausgedehnt wird. Irgendwann verliert die Bevölkerung das Vertrauen in die Währung und ab diesem Punkt geht es nur noch bergab. Schließlich halfen nur zwei Währungsreformen, die Einführung der Rentenmark 1923 und die Umwandlung in die Reichsmark 1924, um die Hyperinflation zu beenden. Bei diesem gesamten Prozess verlor der Großteil der deutschen Bevölkerung sein Vermögen, während eine kleine Minderheit, die im Besitz von Sachwerten war, enorm profitieren konnte. Zudem erhielt die Reichsbank mehr Autonomie und Kontrolle und war nicht mehr an die Münzgesetze von 1873 gebunden, die eine vollständige Golddeckung der deutschen Mark vorschrieben. Man kann also sagen, dass Deutschland durch die Hyperinflation und die folgenden Reformen endgültig den Goldstandard verloren hat. Spannend ist, dass genau das Gleiche im Ersten Weltkrieg auch mit dem russischen Zarenreich passiert ist, worüber ich in der Vergangenheit bereits einen Bericht gemacht habe. War das Ganze vielleicht sogar gewollt? Immerhin durfte keine Währung dem US-Dollar im 20. Jahrhundert Konkurrenz machen. Doch das nur als Denkanstoß. Ja, die Hyperinflation hatte Deutschland wirtschaftlich gebrochen, was in den 20er Jahren weitreichende Folgen für die gesamte Gesellschaft hatte. Das einst stolze Berlin verwandelte sich in einen dystopischen Albtraum. Angetrieben von finanzieller Not und bitterer Armut, säumten mehr als 100.000 Prostituierte die Straßen der Stadt, was Sextouristen aus der ganzen Welt nach Deutschland zog, die mit weniger als 10 US-Dollar dort alles kaufen konnten. Selbst schwangere Frauen, Mädchen und Jungen im Kindesalter wurden an jeder Straßenecke angeboten. Überall sprach man von Babylon Berlin, der Sündenhauptstadt der gesamten Welt. Es entstand eine florierende homosexuelle Szene mit zeitweise mehr als 160 Bars und Clubs in Berlin, während Kokain und Morphium den Rausch der 20er weiter befeuerten und so das Fundament des fragwürdigen Berliner Kulturlebens schufen, das die Stadt bis heute prägt. Die linkssozialistischen und teils offen kommunistischen Politiker und Intellektuellen in Berlin befürworteten diesen Wandel sogar, da sexuelle Freizügigkeit und Weltoffenheit doch etwas Positives sein müssten. Sexuelle Experimente wie Geschlechtsumwandlungen und Kastrationen kamen in Mode, weil auch hier kein Halt vor den Kindern gemacht wurde. Die goldenen 20er haben bei weitem nicht so geglänzt, wie uns heute erzählt wird. Der Berliner Zeitzeuge Klaus Mann sagte dazu sehr treffend: Früher hatten wir eine Armee, jetzt haben wir prima Perversitäten. Ja, und einen Mann, einen ehemaligen Veteranen dieser zugrunde gegangenen Armee, der sich nie mit Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg abgefunden hat, hat dieser Absturz des Deutschen Reiches ganz besonders gestört. Der damals 30-jährige Adolf Hitler gehörte zu den entschiedensten Gegnern der neuen Republik, da er als Soldat, der im Ersten Weltkrieg an der Ostfront gedient hatte, ein überzeugter Verfechter der Dolchstoßlegende war. Sozialisten, Kommunisten und Bolschewisten hätten Deutschland infiltriert und von innen heraus zur Revolution gedrängt, um so einen Waffenstillstand und die anschließende Ausbeutung des Reiches zu erwirken. Hitler und seine Gefolgschaft waren der Ansicht, dass dem nur durch einen radikalen Wandel entgegengewirkt werden könne, weshalb sie am 20. Februar 1920 die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei gründeten und ein 25-Punkte-Programm für Deutschland herausgaben. Darunter die Forderung nach einem vereinten Großdeutschen Reich, der Beendigung des Versailler Vertrages, dem Entzug der Staatsbürgerschaft für Nichtdeutsche, die Aufrüstung Deutschlands und die Schaffung eines nationalsozialistischen Staates. Nun mag man sich fragen, wie man die Sozialisten und Kommunisten zum Feindbild erklären und dann eine nationalsozialistische Partei gründen kann. Und das ist eine wichtige und von der offiziellen Geschichtsschreibung gerne übersehene Frage. Allgemein wird die NSDAP heute im rechtsextremen Spektrum verordnet, da sie sich beinahe ausschließlich auf die Entwicklung des eigenen Staates konzentrierte und Ausländerfeindlichkeit sowie Rassismus zu einem Teil ihrer Leitideologie machte, was mit dem erzkonservativen Nationalismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts verglichen wird, der politisch rechts einzuordnen ist. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn auch wenn die Nationalsozialisten den Kommunismus offiziell verachteten, würden sie schließlich ein System aufbauen, das in vielen Punkten mit kommunistischen Systemen übereinstimmte. Sowohl die NSDAP unter Adolf Hitler als auch kommunistische Regime wie die Sowjetunion unter Josef Stalin etablierten eine strikte totalitäre Kontrolle über die Gesellschaft, die Wirtschaft und die politischen Institutionen. Sie unterdrückten politische Gegner und zensierten die Medien, um ihre Ideologie durchzusetzen. Sowohl die NSDAP als auch kommunistische Regime versuchten, die breite Bevölkerung zu mobilisieren und ideologisch zu indoktrinieren. Beide propagierten eine starke Einbindung der Bürger in Parteiaktivitäten und Staatsdienst. Beide Ideologien neigten dazu, große Teile der Wirtschaft zu verstaatlichen oder unter staatliche Kontrolle zu stellen. Während die NSDAP nicht so radikal in der Verstaatlichung der Wirtschaft war wie kommunistische Regime, kontrollierten sie dennoch Schlüsselbereiche der Wirtschaft, um die Kriegsmaschinerie und die Rüstungsproduktion zu unterstützen. Sowohl die NSDAP als auch kommunistische Ideologien verachteten den Kapitalismus, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die NSDAP kritisierte den Kapitalismus, indem sie ihn als Werkzeug der jüdischen Weltverschwörung darstellte, während kommunistische Systeme den Kapitalismus aufgrund seiner sozialen Ungerechtigkeiten ablehnten. Also, Hitler hatte nicht das Ziel, die parlamentarische Monarchie des Deutschen Kaiserreiches mit seiner einst goldgedeckten Währung und dadurch florierenden Wirtschaft wiederherzustellen, was sicherlich auch ein Lösungsansatz für die damalige Krise gewesen wäre, sondern er hatte es durchaus von Anfang an auf eine sozialistische Alleinherrschaft abgesehen, wobei diese allerdings den allgemeinen Zustand des deutschen Volkes verbessern sollte, weshalb das Ganze den Namen nationalsozialistisch verpasst bekam. Auf dem Höhepunkt der Hyperinflation im Herbst 1923 versuchte Hitler zum ersten Mal von München aus gewaltsam die Macht der Regierung zu übernehmen, wobei der Putsch frühzeitig niedergeschlagen und Hitler verhaftet werden konnte. Während seiner Haft in Landsberg schrieb er das nationalsozialistische Manifest Mein Kampf, in dem Hitler neben den Kommunisten auch die Juden zu Staatsfeinden erklärt, da sie Deutschland über ihre Bankgeschäfte immer weiter in die monetäre Versklavung treiben würden. Hitler kanalisierte die Wut und Unzufriedenheit der deutschen Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg und während der Wirtschaftskrise auf bestimmte Themen und nutzte dabei viele Kollektivierungen, um ganze Bevölkerungsgruppen zum Sündenbock zu machen. Bei den Juden funktionierte dies besonders gut, da in der Bevölkerung aufgrund der guten und oft wohlhabenden Stellung der Juden bereits ein gewisser Argwohn bestand. Um 1930 lebten etwa 500.000 Juden in der Weimarer Republik, womit sie weniger als 1% der Gesamtbevölkerung von über 63 Millionen Menschen ausmachten. Trotzdem befand sich ein Großteil der Geschäftsbanken, Medienhäuser, Richterposten und Theaterbetriebe in ihrer Hand, wodurch sie einen erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft hatten. Nun, das mag das Ergebnis geschäftlichen Geschickes sein, bot den Nationalsozialisten allerdings eine Steilvorlage, jene Bevölkerungsgruppe, die vergleichsweise wenig unter der Krise zu leiden hatte, an den Pranger zu stellen, wobei sie natürlich alle Juden über einen Kamm scherten und damit das Fundament für die spätere Verfolgung legten. Schauen wir auf die Wahlergebnisse der 20er, sehen wir, dass die NSDAP nicht gerade einen Raketenstart hinlegte. Bei ihrer ersten Wahl 1924 erreichte sie 6,6% der Stimmen, fiel dann allerdings bis zum Jahr 1928 auf kaum nennenswerte 2,6% der Stimmen zurück, bevor dann ein Ereignis auf der Weltbühne den Lauf der Geschichte für immer verändern würde. Im Jahr 1929 platzte die Spekulationsblase an der amerikanischen Börse, was zu einer weltweiten Panik und zahlreichen Bankruns führte. Die deutsche Wirtschaft war stark von Exporten abhängig und als die weltweite Nachfrage nach deutschen Produkten infolge der Krise stark zurückging, führte dies zu einem dramatischen Einbruch der Industrieproduktion, folglicher Massenarbeitslosigkeit und Armut. Die Nationalsozialisten, die bis zu diesem Punkt immer darauf beharrt hatten, dass sich der weltweite Geld- und Bankenadel gegen Deutschland verschworen habe und das Land weiter in den Abgrund reißen werde, erhielten mit der Bankenkrise plötzlich massiven Zulauf der nun endgültig verarmten und verzweifelten Bevölkerung. Bei der letzten Wahl am 5. März 1933 erreichten sie fast 44% der Stimmen, was das beste Ergebnis der gesamten Weimarer Republik war, wobei das Wahlsystem für die Nationalsozialisten nur ein Sprungbrett in ihr neues System darstellte. Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Hindenburg Hitler zum Reichskanzler in der Hoffnung, dass er die politische Instabilität in Deutschland beenden und die NSDAP in eine Koalitionsregierung einbinden würde. Doch Hitler hatte andere Pläne. Nachdem am 27. Februar 1933 plötzlich der Reichstag abgebrannt war, was man den Kommunisten zuschrieb, wurde dies als Vorwand genutzt, um die Meinungs- und Versammlungsfreiheit der Bevölkerung über eine Notverordnung außer Kraft zu setzen und die, wie vorhin erwähnt, in Berlin stark vertretenen Kommunisten verfolgen und inhaftieren zu lassen, sowie ihre Organisation zu zerschlagen. Einen Monat später verabschiedete der Reichstag unter Einschüchterung von SS- und SA-Männern das sogenannte Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, allgemein als Ermächtigungsgesetz bekannt, mit dem die Gewaltenteilung aufgelöst, die Grundrechte der Bevölkerung ausgesetzt und Hitler zum Diktator gemacht wurde, der ohne Zustimmung des Reichstages Gesetze erlassen konnte. Diese neue Machtfülle wurde umgehend für die große Gleichschaltung genutzt, bei der sämtliche gesellschaftliche Institutionen auf nationalsozialistische Linie gebracht oder beseitigt wurden. Absolut zentralisierte Macht und vollständige Kontrolle über alle Lebensbereiche als Lösungsansatz für ein von Krisen geplagtes Land, dessen Volk sich danach sehnte, dass schnell Ordnung geschaffen und die Demütigung des Ersten Weltkrieges beseitigt werden. All das versprach Hitler, ohne dass für die Menschen zu diesem Zeitpunkt absehbar war, dass sie dieser Weg in den Zweiten Weltkrieg führen würde. Zumal die Wahl 1933 die letzte Möglichkeit war, sich aktiv für oder gegen die NSDAP-Herrschaft zu entscheiden. Nach dem Ermächtigungsgesetz konnte man Hitler entweder unterstützen oder sich politischer Verfolgung aussetzen, falls man dies nicht tat. Trotz dieser totalitären Kontrolle würden sich Hitler und die NSDAP in den Vorkriegsjahren zumindest bei der Bevölkerungsmehrheit größter Beliebtheit erfreuen, denn es gelang ihnen, die Versprechen weitestgehend umzusetzen, was die Deutschen nach den 15 katastrophalen Jahren unter der Weimarer Republik gar nicht mehr gewohnt waren. Hier ein Balkendiagramm der Arbeitslosenzahl in den Jahren 1926 bis 1935. Wie wir sehen können, erreichte die Arbeitslosigkeit 1932, ein Jahr vor Hitlers Machtergreifung, mit fast 6 Millionen Erwerbslosen den absoluten Höchststand. Nur drei Jahre später, im Jahr 1935, war diese Zahl auf 2,1 Millionen gesunken, was bedeutet, dass die Nationalsozialisten in den ersten 24 Monaten an der Macht mehr als 3,5 Millionen Arbeitslose wieder an Lohn und Brot gebracht haben. Das sind ca. 145.000 neue Jobs jeden einzelnen Monat über zwei Jahre hinweg. Während die USA in der großen Depression steckten, was einen Einbruch des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens um fast 20% bedeutete und auch zahlreiche andere Länder betraf, stieg das Durchschnittseinkommen der Deutschen von 1930 bis 1940 um satte 40% an. Verständlicherweise fühlten sich viele Deutsche an das wilhelminische Wirtschaftswunder der Kaiserzeit erinnert, der man zuletzt solch ein Wachstum erlebt hatte, was natürlich auch den Rückhalt Hitlers in der Bevölkerung weiter bestärkte. Doch der Boom war in erster Linie der nationalsozialistischen Planwirtschaft geschuldet, die anders als in der Sowjetunion tatsächlich funktionierte, zumindest in den Anfangsjahren. Anstatt wie im Kaiserreich eine stabile goldgedeckte Währung einzuführen und darüber die Industrialisierung und den Export anzukurbeln, hielt die Reichsregierung an der 1924 eingeführten Reichsmark fest, die eine Fiat-Währung ohne festgesetzten Gegenwert war, was bedeutete, dass die Geldmenge über die Reichsbank, genauso wie zur Zeit der Weimarer Republik, nach Belieben ausgeweitet werden konnte. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Reichsbank nun vollständig unter Hitlers Kontrolle stand und er unbegrenzt Geld für staatliche Programme drucken lassen konnte, die an keinen Zins mehr gebunden waren, wobei er natürlich schon darauf achtete, nicht sofort eine neue Hyperinflation auszulösen. Das meiste neue Geld floss in die Aufrüstung Deutschlands, das ja durch den Versailler Vertrag nur noch über ein kaum nennenswertes Militär verfügte. Hier sehen wir eine Produktionshalle für Jagdflugzeuge der Firma Messerschmitt in Augsburg, die dabei half, die vollständig aufgelöste Luftwaffe des Deutschen Reiches wiederherzustellen. Neben der Rüstungsindustrie wurden zum Beispiel auch mit dem staatlich finanzierten Bau der Autobahnen in ganz Deutschland zehntausende neue Arbeitsplätze geschaffen und die Wirtschaft weiter angekurbelt. Befeuert durch effektive Propaganda stärkte der Wirtschaftsaufschwung das Vertrauen der Bevölkerung, aber auch ausländischer Investoren in die deutsche Wirtschaft und somit auch die Reichsmark, was der Regierung mehr Spielraum bot, die Geldmenge auszuweiten. Zudem wurden die sogenannten MEFO-Wechsel als eine Art Parallelwährung eingeführt. Sie fungierten als zinsfreie Schuldscheine, welche die Regierung zum Beispiel an Rüstungsunternehmen im Austausch für Rüstungsgüter ausgeben konnte, mit dem Versprechen, dass sie binnen maximal 5 Jahren durch tatsächliche Reichsmark ersetzt werden. Mit anderen Worten, wohlhabende Firmen wie Siemens und Krupp verzichteten gegenüber der Regierung auf eine sofortige Gewinnausschüttung und gaben dem Staat einen zinsfreien 5-Jahres-Kredit, wodurch effektiv mehr Arbeit geschaffen und gleichzeitig eine Hyperinflation verhindert werden konnte. Die oftmals jüdischen Privatbankiers wurden nach Hitlers Aufstieg weitestgehend vertrieben und das Zins- und Zinseszinsbasierte Kreditsystem abgeschafft, da dieses laut der damaligen Leitmeinung eine Todsünde sei und unweigerlich in die Schuldknechtschaft führe. Dies war einer der Gründe dafür, dass jüdische Organisationen weltweit den Nationalsozialisten bereits im Frühjahr 1933 den Krieg erklärten, wie der Daily Express damals berichtete, um das Deutsche Reich, zum Beispiel durch den Boykott deutscher Waren und Importbeschränkungen, wirtschaftlich zu isolieren. Ein sehr effektives Mittel, um gegen die von der neuen Reichsregierung propagierte Rassenlehre und Judenverfolgung zu protestieren, denn tatsächlich zwang dies das Reichswirtschaftsministerium bereits Mitte 1933 an den Verhandlungstisch mit der zionistischen Weltorganisation, die bestrebt war, einen eigenen jüdischen Staat in Palästina zu gründen. So kam das Havara-Transferabkommen zustande, welches deutschen Juden erlaubte, mitsamt ihres bei deutschen Banken gelagerten Vermögens nach Palästina auszuwandern, was von vielen auch angenommen wurde. Obwohl dieses Detail nur selten in den Schulbüchern anzutreffen ist, findet man sogar auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung einen Artikel darüber, wie hohe Nazi-Funktionäre nach Palästina reisten, um dort die Umsiedlung von Juden vorzubereiten. Dafür wurden zum Beispiel auch solche Gedenkmünzen angefertigt, die den Davidstern und das Hakenkreuz zeigen. Auch wenn die Reichsregierung anfänglich die unproblematische Ausreise von Juden unterstützte, wurde dies trotzdem von Propaganda wie dieser hier begleitet, die stets die Überlegenheit des deutschen Volkes gegenüber anderen Völkern unterstrich und dabei auf bestimmte Stereotype setzte. Als sich der jüdische Boykott deutscher Waren trotz des Havara-Abkommens weiter intensivierte, griff Hitler schließlich zu noch drastischeren Maßnahmen und schuf 1935 mit den Nürnberger Gesetzen die rechtliche Grundlage für die systematische Diskriminierung und Verfolgung von Juden. Das Blutschutzgesetz verbot Ehen zwischen Juden und Nichtjuden und das Reichsbürgergesetz legte fest, dass Juden keine Reichsbürger sein können, nicht wählen dürfen und keine öffentlichen Ämter bekleiden können. Nachdem der Jude Herschel Grünspan am 7. November 1938 den deutschen Diplomaten Ernst vom Rat in Paris erschossen hatte, zogen bewaffnete Trupps durch die deutschen Straßen, steckten jüdische Geschäfte und Synagogen in Brand, misshandelten zahlreiche Juden und ermordeten laut offiziellen Angaben etwa 91 Menschen. Ein Kampf an der Spitze der Pyramide mit verheerenden Folgen für einen Teil der Zivilbevölkerung. Infolge der zunehmenden Judenverfolgung im Deutschen Reich wanderten immer mehr Menschen nach Palästina aus, was sich mit den Zielen der zionistischen Weltorganisation deckte, die dort einen jüdischen Staat schaffen wollte. Zwischen 1933 und 1939 wanderten fast 200.000 Juden aus ganz Europa, aber vor allem aus dem Deutschen Reich nach Palästina aus. Neben der Stabilisierung der Wirtschaft und dem, was die Nazis als Rassenhygiene bezeichneten, war aber auch die Wiederherstellung und Ausdehnung der Reichsgrenzen von großer Bedeutung. Im März 1936 überquerten insgesamt 30.000 Soldaten der Wehrmacht die Rheinbrücken und begannen damit den deutschen Einmarsch in das entmilitarisierte Rheinland, womit man endgültig signalisierte, dass man sich an keine Auflagen des Versailler Vertrages mehr halten werde. Im September 1938 wurden die Sudetengebiete besetzt, die zur Tschechoslowakei gehörten, die Hitler im Frühjahr 1939 vollständig annektieren ließ. Damit sah das Deutsche Reich nun so aus, was nach den immensen Gebietsverlusten durch den Versailler Vertrag natürlich für Euphorie bei vielen Deutschen sorgte und die empfundene Schwäche und Unterdrückung nach dem Ersten Weltkrieg ins Gegenteil verkehrte. Die NSDAP forcierte es, den Deutschen wieder das Gemeinschafts- und Einheitsgefühl zu geben, nachdem sie sich sehnten, wobei dieses natürlich immer im Rahmen der von der Partei vorgegebenen Linie sein musste. Mit Massenveranstaltungen wie den Nürnberger Parteitagen projizierte die Reichsregierung diese Einheit und Stärke der Deutschen, insbesondere gegenüber dem Ausland, das natürlich nicht sonderlich erfreut über den Bruch des Versailler Vertrages war. Der damalige britische Premierminister Winston Churchill sagte im November 1936 das Folgende zu dem amerikanischen General Robert Wood: »Deutschland wird zu stark, wir müssen sie zerstören.« Und damit war er nicht allein. Im benachbarten Polen, das erst seit knapp 20 Jahren wieder ein unabhängiges Land war und dabei die westpreußischen Gebiete kontrollierte, war kein allzu großer Befürworter Hitlers und der Deutschen im Allgemeinen. Als Polen zur Hälfte zu Preußen und später zum Deutschen Reich gehört hatte, haben die Polen viel Unterdrückung erfahren. Bei Germanisierungskampagnen wurde die polnische Sprache und Kultur zum Teil verboten und die deutsche Sprache zur Pflicht gemacht. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte sich das Land nun aber gewendet und die einstigen deutschen Besatzer waren nun eine Minderheit in Polen, die recht schnell den Zorn der Bevölkerung zu spüren bekamen. Dörfer wurden niedergebrannt, Vermögen willkürlich enteignet, deutsche Schulen geschlossen und sogar Lager errichtet. Zwischen 1919 und 1923 werden vom Völkerbund 75 Beschwerden der deutschen Minderheit in Polen anerkannt und am 10. September 1923 stellt der Internationale Gerichtshof fest, dass Polen das Minderheitenrecht verletzt. Im Jahr 1931 gibt der damalige polnische Staatspräsident dann Planungen für einen Marsch auf Berlin in Auftrag. Die Presse spricht gar von der Notwendigkeit und Unvermeidbarkeit eines zukünftigen Krieges gegen Deutschland, da die Gebiete zwischen Elbe und Oder im Mittelalter durch Slawen besiedelt waren und deshalb zu Polen gehören müssten. England und Frankreich, ohne die Polen allerdings unterlegen wäre, unterstützten zu diesem Zeitpunkt noch keine Invasion des Deutschen Reiches, weshalb Warschau vorerst klein beigeben musste. Dafür nehmen ab 1938 aber die Vertreibungen und gegen Deutsche begangenen Gräueltaten enorm zu. Bis Anfang 1939 verzeichnet das Rote Kreuz mehr als 12.000 deutsche Flüchtlinge aus Polen in ihren Auffanglagern und allein zwischen Mai und August 1939 fallen ca. 15.000 Deutsche den polnischen Säuberungsaktionen zum Opfer. Die Reichsregierung spricht in ihren Aufzeichnungen von Anfang 1940 von mehr als 58.000 Toten und vermissten Deutschen auf polnischem Gebiet. Den Höhepunkt erreichte die Gewalt am 3. September 1939 mit dem Bromberger Blutsonntag, an dem Angehörige einer polnischen Bürgerwehr mehr als 400 deutsche Zivilisten in der westpreußischen Stadt Bromberg ermordeten. Man kann durchaus sagen, dass die deutschen Verfolgung in Polen eine direkte Provokation der Reichsregierung in Berlin gewesen ist, denn der polnischen Regierung dürfte durchaus bewusst gewesen sein, dass Hitler reagieren muss, wenn sie die Verbrechen gegen Deutsche weiter dulden. Auf Versuche, das Ganze diplomatisch zu lösen, wurde nicht eingegangen und Hitler, der ja stets darauf bedacht war, Stärke zu projizieren, geriet intern unter Druck, weil natürlich gefordert wurde, dass er etwas gegen das Problem unternimmt. Natürlich hatte er die Vermutung, dass dies eine Falle sein könnte, da Polen bereits 1931 versucht hatte, Großbritannien und Frankreich zu einem Krieg gegen das Deutsche Reich zu überreden. Nun, um dem vorzubeugen, schloss der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop am 23. August 1939 den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt ab, mit dem sichergestellt wurde, dass sich Stalin aus einem möglichen Krieg gegen Polen, Frankreich und Großbritannien heraushält, damit Deutschland nicht wieder an zwei Fronten kämpfen muss. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Am 1. September 1939 überquerte die Wehrmacht die Grenze zu Polen und schaffte es, das Land durch die Blitzkriegsstrategie innerhalb von nur 4 Wochen vollständig einzunehmen. Wie zu erwarten, erklärten Frankreich und Großbritannien dem Deutschen Reich bereits am 3. September 1939 den Krieg, womit der Pfad in den Weltkrieg endgültig eingeschlagen wurde. Sind die Deutschen nun allein für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verantwortlich? Oder spielen die deutschen Morde im polnischen Westpreußen vielleicht eine größere Rolle, als uns erzählt wird? Man könnte auch fragen, spielen die Judenmorde der Hamas eine Rolle beim Ausbruch des aktuellen Israel-Palästina-Konfliktes? Nun, hier ist die Leitmeinung, dass die Hamas Israel durch den Mord von 1000 Juden jeden Grund für einen Krieg gegeben hat und sogar eine vollständige Bodenoffensive gegen den Gazastreifen gerechtfertigt ist. Nun, haben zehntausende Morde an Deutschen dann vielleicht auch die Grundlage für einen Krieg geschaffen? Ich möchte hier in keinster Weise irgendwelche Taten dieser Zeit, die durch das Trauma des Ersten Weltkrieges und zahlreiche Wirtschaftskrisen auf allen Seiten zustande kamen, rechtfertigen. Trotzdem muss es möglich sein, dieses Kapitel, das am Ende von den Siegermächten geschrieben wurde und eine enorme Bedeutung für das Selbstverständnis der Deutschen hat, jetzt 80 Jahre später nochmal aufzuschlagen und über bestimmte Themen zu diskutieren, ohne dafür verfolgt zu werden. Deshalb werden wir uns im nächsten Teil die Geschehnisse vom Beginn bis Ende des Zweiten Weltkrieges ansehen und der Frage nachgehen, ob es den Alliierten überhaupt gelungen ist, das Dritte Reich endgültig zu besiegen, wobei uns die Reise unter anderem in die Antarktis führen wird. Ja, ich hoffe, dieser ausführliche Bericht, an dem ich einige Tage gesessen habe, hat euch gefallen und wenn dem so ist, würde es mir viel bedeuten, wenn ihr ihn teilt. Natürlich ist die Aufarbeitung solcher Themen mit einem gewissen Risiko verbunden, was allerdings bei der Suche nach der Wahrheit sehr oft der Fall ist, Werbepartner und Sponsoren allerdings eher zurückhaltend macht. Deshalb bin ich sehr dankbar für jeden Unterstützer, der aufwendige Berichte und Serien wie diese hier durch seinen Beitrag möglich macht. Falls euch meine Arbeit gefällt und ihr sie unterstützen möchtet, dann könnt ihr dies über den PayPal-Spenden-Link sowie die Kontoverbindung tun, die ihr direkt unter diesem Video findet. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr auch zum nächsten Bericht wieder einschaltet. Bis dahin schon einen schönen Tag oder schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ciao.